ARD.
Juhu, die zweite Staffel von Kim und Klaus mit Klaus Wowereit
und Kim Fischer.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig ein bisschen Herzklopfen. Ich habe mich ganz dolle gefreut, dass wir es weitermachen.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Ja, es war jetzt eine lange Zeit, wo wir nicht mehr den Podcast weitergemacht haben. Aber jetzt ist es endlich soweit und ein Tag der Freude.
Ein Tag der Freude. Und ich habe mich darüber gefreut, dass so viele von euch geschrieben haben, sag mal, wo seid denn ihr? Wann geht's weiter? Das hat uns einfach gezeigt, dass wir euch erreicht haben und dass ihr genauso Spaß daran habt wie wir. Und wir haben ein paar Erneuerungen auch jetzt in der zweiten Staffel.
Naja, muss ja immer mal was Neues da sein, ne?
Ja, aber das werdet ihr erst im Laufe der Folge mitkriegen, was da so neu sein wird. Ihr wisst ja, beim letzten Mal ging es ja darum, dass ich mich bei Klaus zum Essen eingeladen habe. Ja,
öfters, ne? So, also eigentlich jede Sendung hast du dich eingeladen.
Und er hat es wirklich wahrgemacht. Er hat mich dann eingeladen und es gab...
Königsberger Klopse, natürlich wunschgemäß.
Und er hat das alles vor allem selber gemacht. Ich habe erst gedacht, du hast es aus der Tiefkühltruhe rausgeholt und
naja,
in den Ofen
da
geschoben.
Da müssten sie ja irgendwie reinkommen, ne?
Naja, aber du hast das wirklich... Also Leute, wenn ihr einmal richtig gut essen gehen wollt und das in toller Gesellschaft und dabei 250 Bären, Teddybären vorgestellt bekommen werden wollt, dann müsst ihr euch bei Klaus Wowereit bewerben.
Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Das war ja auch der Sinn der Sache. Und wir hatten auch nette Gäste, die noch dabei waren. Und wir haben das genossen. Und es gab ein Drei-Gänge-Menü. Ne? Was war neben den Königsberg-Klopsen in Erinnerung?
Mir waren nicht nur die Königsberg, es war eine Fischsuppe. Und das Dessert war auch atemberaubend, aber wirklich auch dein Entertainment. Also dein Programm war großartig, weil wirklich, ich habe es nicht geglaubt, du hast ja von diesen Bären immer erzählt, die gibt es da wirklich. Und jeder Bär hat eine Geschichte.
Ja, und ganz große und ganz kleine. Und die laufen mir immer irgendwie zu. Also das ist sehr schön.
Was hast denn du so die letzte, was hast denn du in den Wochen jetzt hier so alles gemacht?
Naja, was habe ich gemacht? Ich war beispielsweise an der Costa del Sol in Malaga und zum Golfen eine Woche lang.
Rentner muss man sein.
Naja, also der Wetterbericht war so, dass ich da hätte eigentlich gar nicht hinfahren dürfen, weil es war Dauerregen angesagt. Und bin dann also schon mit dieser Stimmung dahin gefahren, dass man mehr Kanasta spielt als Golf spielen könnte. Aber glücklicherweise war es denn doch besser als angekündigt und wir haben also auch wirklich Golf gespielt und sehr schön.
Guck mal, das ist dein Sport. Ich war Skifahren.
Was?
Ja.
So eine gefährliche Sportart.
Bringst du mit mir nicht in Verbindung?
Naja, jetzt schon. Also du bist eine rasante Abfahrerin, habe ich gehört.
Ach guck, weil es war nämlich interessant, wenn ich gesagt habe, ja, ich fahre in Skiurlaub, habe ich gesagt, was, du fährst Ski? Ich wirke offensichtlich doch relativ unsportlich.
Nö, das würde ich also bestreiten.
Ja?
Ja, also doch.
Bin ich aber.
Du machst ja auch Yoga, ne?
Das sage ich immer, dass ich es mache.
Ach so, das
aber Skifahren war ich wirklich. Und wir hatten so ein bisschen wie ihr, wir hatten nur Nebel. Ich habe meine Leute nicht gesehen, aber
furchtbar.
Die haben auch nicht gesehen, wie ich fuhr. Und das war sehr schade, weil ich fand, ich sah sensationell
aus. Das finde ich wirklich blöd, wenn du nicht siehst, wo du hinfährst.
Ja.
Und auf einmal kommt da so ein Hügelchen und dann rumpelt es und dann merkst du, dass du da...
Du hast meinen Satz gar nicht mitgekriegt, ne? Dass ich gesagt habe, ich fand, ich sah sensationell aus.
Naja, also ich meine, wenn du immer mit dem Spiegel gefahren bist, dann wird das ja sein. Aber vielleicht lieber ein Rückwärts. Spiegel, das hätte nee, denn
ich habe das ein bisschen provokant deshalb gesagt, weil es gibt Zeugen, ihr Lieben. Ich war nämlich mit Freundinnen im Urlaub.
Mädelstruppe.
Eine Mädelstruppe. Unter anderem die Frau, die wir jetzt anrufen werden.
Der Promi-Anruf.
Ja, pass auf. Und zwar, ich habe mir überlegt, weißt du was, du bist 30 Jahre, über 30 Jahre im Politgeschäft. Ich bin seit 30 Jahren im Talk-Business. Und ich glaube, wir haben so viele Menschen kennengelernt, wir sind so vielen Menschen begegnet, über die man auch gerne sich hier auch noch miteinander unterhält und über die wir euch auch gerne ein bisschen was erzählen wollen würden. Und wir haben uns so überlegt, Mensch, wir haben noch so dicke Adressbücher, da kann man doch mal reingucken und jede Folge mal gucken, ob wir mal in dein Adressbuch oder mal in mein Adressbuch.
Und dann rufen wir an.
Und dann rufen wir einfach an.
Einfach so.
Einfach so. Und das eine dabei, die mit mir Skifahren war.
Ach.
So, pass auf, die wirst du gleich erkennen. Hallo?
Hallo?
Hallo, Katharina?
Hallo, Kim.
Hallo, Katharina Witt, Leute.
Katharina Witt, hallo. Hier ist der Klaus.
Ja, hallo, Klaus.
Das ist das dritte K jetzt hier in unserer Runde.
Wie geht's euch beiden?
Uns geht's hervorragend. Wie geht's denn dir? Was machst du gerade? Wo bist du gerade?
Ja, voll Stress. Ich sitze jetzt auf gepackten Koffern. Kann schon gar nicht mehr reden vor lauter Stress. Ich bin tatsächlich schon um 5 aufgestanden, gepackt. und fliege jetzt nach Boston zur Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Und da freue ich mich gerade total drauf. Ja.
Ach, guck mal, sag mal.
Und einfach mal nur als Zuschauer.
Ja.
Ne, und jetzt erwischt er mich sozusagen zwischen Fahrstuhl und Koffer und Flughafen. Also zack, zack, was wollt ihr?
Du, sag mal, wenn du da in Amerika bist, ist... Na, jetzt lassen wir uns richtig Zeit.
Na?
Bis an den Fluggate begleiten wir dich jetzt. Sag mal, wenn du da in Amerika bist, bist du dann noch immer der Superstar? Schon, ne?
Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ja, ist natürlich jetzt, das ist ja mein Heimat-Turf, wie man so schön sagt, ne, bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Und da kommen viele Kollegen aus der Vergangenheit zusammen. Der Brian Boitano ist vor Ort. Die WM ist natürlich, in Amerika wird das total gefeiert.
Du, sage mal, ich habe ja hier angegeben wie 1000 Mücken gerade, dass ich gar nicht mal so schlecht auf der Skipiste ausgesehen habe. Wenn wir jetzt mal...
Du hast richtig gut ausgesehen, abgesehen vom Anzug.
Ich hatte, glaube ich, den hässlichsten Skianzug.
Deshalb war der Nebel doch hilfreich. Ja?
Notkauf. Nein, du sahst super aus. Ach. Du warst mega...
Beim Après-Ski.
Lass sie ausreden.
Beim Après-Ski.
Ja, genau. Lass mich mal ausreden, Klaus. Nein, Après-Ski, du, da waren wir schon zu kaputt dafür. Nachdem wir dann den ganzen Tag die Piste runter sind. Nee, Kim, wirklich Glückwunsch. Viele Jahre bist du nicht gelaufen, warst ganz nervös und dann warst du eigentlich oftmals uns vorneweg geraten. Mhm. Nee, hast du gut gemacht. Also nächstes Jahr müssen wir da wieder durch. Aber ich berate dich
dann mal. Das von Katharina Witt, verstehst du?
Das also, bedeutet meine, schon was, ne?
Das ist ja, also Pflicht und Fürspitze.
Wir waren doch eine tolle Mädchentruppe, ne?
Ja, wir haben es wirklich, was haben wir? Wir haben gegessen, wir haben uns eigentlich nur gefeiert, weil wir einfach miteinander waren. Wir haben Spieleabende gehabt.
Ja, aber ab und zu sollen da auch ein paar Männer mal gesehen worden sein.
Ja, die sind einfach nur vorbeigeflogen mit dem Ski.
Ach so.
Zack, waren sie schon wieder vorbei.
Und dann beim Après-Ski auch?
Darüber schweigen wir jetzt.
Unser Après-Ski, der war eher in der Sauna.
Ach so, ist ja noch besser.
Erholung.
Ach so.
Stimmt, ja. Die müden Knochen wieder auf Vordermann bringen. Ja, aber das mit dem Anzug, das stimmt wirklich. Ich war dann bei Karstadt Sport. Bei Karstadt Sport war ich dann, ich glaube, einen Tag vorher, ne? Und dann findest du ja nichts mehr. Da war ja alles dann schon abgekauft.
Das war der letzte Anzug, der da noch hing. Ja, die letzte Hose.
Ich kam da wirklich. Und die alle, die sahen alle so spitze aus. Ich stand da.
Nein, du sahst gut aus. Du sahst gut aus. Du hast geglänzt mit Leistung. Wir haben nur mit Outfit geglänzt.
So will ich's. Also pass auf, dann wollen wir dich jetzt aber gar nicht von deinem Flug abhalten. Und
euch ganz viel toi, toi, toi und ganz viel Spaß mit euren Gesprächen.
Und ja,
vielen Dank,
du Schatz. Das richtig gut durchstapelt.
Ja, du warst jetzt unsere Erste.
Ja, du bist die Premiere.
Wir sind ein Traumpaar, hast du gehört?
Die Premiere, ja super.
Ja.
Ja, ihr seid Pärchen wie Märchen, ne?
Wie Anton und Klärchen oder sowas. Kim und Klaus.
Ach, toll. Katharina, Pärchen, ich küsse dich.
Märchen.
Ja, ich und wünsche dir ganz viel Spaß.
Mach's gut.
Alles Liebe.
Tschüss. Ciao.
Aha, guck mal, da hast du jetzt eine Kronzeugin für deine skifahrerischen Talente und Leistungen.
Ich muss es noch ein bisschen genießen, warte kurz.
Aber das Outfit, da arbeiten wir jetzt noch dran, ja?
Also das war unsere erste Anruferin. Was hast denn du so die letzte Woche gemacht? Fangen wir doch erstmal damit an.
Ich hatte eine schöne Einladung gehabt an meine alte Wirkungsstätte ins Rote Rathaus. Da hat der regierende Bürgermeister ein Essen gegeben zu Ehren von unserem Altpräsidenten Joachim Gauck, der im Januar, glaube ich, 85 geworden ist. Und aus diesem Anlass hat der regierende Bürgermeister zu einer festlichen Tafel ins Rote Rathaus eingeladen. Und das war sehr schön, erstmal wieder Herrn Gauck und seine Frau Schad wieder zu treffen, aber auch andere, und war ein wunderschönes Essen.
Aber wie ist denn das, wenn du da zurückkommst? Ich meine, da ist ja dein altes Büro auch und deine alte Wirkungsstätte, genau.
Ja, das ist aber bei mir jetzt nicht mit irgendwie so Erinnerungen verbunden, sondern ich gehe da gerne hin. Das ist ja alleine schon der rote Teppich, die Treppe da hoch, ja, das macht schon Eindruck. Und der Säulensaal ist auch sehr schön für solche Essen, die nicht zu groß sind, ein kleinerer Kreis und tolles Essen. Ich sag mal so als Rentner, denn da so zum Mittagessen da ins Rote Rathaus zu gehen, ist auch nicht so schlecht.
Für Umme?
Nicht, oder?
Was gab's denn?
Was gab's denn? Es gab einen Ziegenkäse aus Brandenburg, also der war die Ziege offensichtlich. Und dann gab es eine sehr schöne Rinderschulter und ein Dessert.
Guck mal, sowas merke ich mir immer gar nicht. Ich könnte jetzt nur gesagt haben, ob es lecker war oder...
Es war lecker.
Es war lecker, ne?
War auch von einem meiner Lieblingsköche.
Ach, guck.
Mhm. Und was hast du gemacht?
Ich hatte gestern in Leipzig eine Dokumentation-Premiere, eine Filmpremiere von 50 Jahre Karat.
Ach.
Das war echt schön, weil, guck mal, jetzt mache ich...
Ist das jetzt eine Dokumentation?
Ja, genau, eine Dokumentation über deren Leben, 50 Jahre. Und das ist eine Band, die mir sehr am Herzen liegt, aufgrund ihrer Geschichte, weil die echt viele, über viele Brücken gehen mussten. Da hat es viele Schicksalsschläge auch gegeben. Und ich glaube, es ist auch ziemlich die einzige Band, wo es wirklich geklappt hat, dass der Sohn die Rolle des Vaters eingenommen hat. Ja, Claudius, der dann anstelle seines Vaters, Herbert Dreilich, dann ans Mikrofon trat. Und das war sehr, sehr berührend. Und was die alles erlebt haben. Und das war einfach toll, weil meine Chefs auch da waren. Da konnte ich auch mal mit denen ein bisschen plaudern. Ne?
Ach, über Podcasts und Riverboat und sonst was.
Also allgemein.
Ja. Allgemein. Und wie lange hat das alles gedauert?
Das war lang, und aber noch länger war, dass mein Zug ausgefallen ist.
Ach was, das passiert ja eigentlich ganz selten.
Und dann saß ich da, und dann ist der nächste auch noch sehr viel mit Verspätung. Und da ich ja heute hier pünktlich sein wollte, habe ich dann jemanden gefragt, ob er mich fährt mit meinem Hund.
Mit dem
Fritzi
Hund?
Fritzi war auch dabei. Genau, Fritzi fand das alles nur so semi schön. Also lange.
Und wann warst du denn in Berlin? Ja, doch, sehr früh.
Halb zwei.
Ach, um halb zwei, na sehr schön. Da konntest du ja gleich nahtlos weitermachen. Wir freuen uns, dass du so munter bist.
Ich finde auch, aber das liegt daran, dass ich dich endlich wieder sehe. So.
Aha.
Guck mal, und jetzt waren wir so lange nicht da, und kaum sind wir mal nicht da, da passiert hier auch gleich so viel. Also es ist ja noch keine neue Regierung, aber man kann ja schon von einer neuen Regierung
sprechen. Naja, die muss noch gewählt werden, und die Koalitionsverhandlungen laufen ja noch.
Du, das frage ich mich so, diese Koalitionsverhandlungen. Ja, ich meine, wir müssen jetzt, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Und jetzt muss es einfach, diese müssen sich alle zusammen an einen Tisch setzen. Und jetzt geht es nicht mehr um Befindlichkeiten. Und wenn du nicht, dann mach ich nicht. Wie funktioniert, ich meine, du warst doch auch mal dabei.
Ja, ich war sowohl auf Bundesebene wie natürlich auf Landesebene dabei. Es ist ja alles ein bisschen kompliziert, weil die Koalitionspartner wollen eigentlich auf Augenhöhe dort verhandeln. Das geht schon los. Wer ist denn in der Top-Verhandlungsgruppe drin? Das haben wir gesehen bei den Sondierungen. Das waren ja nur wenige. Und dann geht es ja darum, da muss Frau Mann dabei sein, da muss Ost-West sein und da muss links und rechts sein bei der SPD und weiß ich was alles.
Wie viel sind dann da insgesamt?
Naja, wie viel hatten sie denn jetzt gehabt? Ich glaube, 8 hatten sie gehabt. Ne? So, und das war ja dann auch sogar paritätisch. Dann, nach den Sondierungen, sind Koalitionsverhandlungen aufgenommen worden. Da ist die Gruppe schon mal größer geworden. Und dann haben die noch 16 Arbeitsgruppen gegründet. Da treffen sich die Fachpolitiker. Ich war damals auf Bundesebene auch zuständig für Kulturmedien und hatte da auch den Vorsitz mit meinem CDU-Kollegen, der heute in Sachsen Ministerpräsident ist. Da muss man das vorbereiten. Da hat man auch Referenten, die einen zuarbeiten. Da hat man seine Wahlprogramme. Da gleicht man natürlich erstmal ab, was wollen wir eigentlich. Und was wollen die anderen? Ist da eine Übereinstimmung? Dann ist es einfach. Gibt es da einen riesigen Dissens? Dann wird es kritisch. Dann versucht man sich in dieser Arbeitsgruppe zu einigen und gibt dann nur noch die Dissense praktisch hoch, die übergeordnete Gruppe denn entscheiden
und
muss.
Und die präsentieren das dann?
Dann
wird darüber verhandelt.
Dann wird verhandelt, ja. Und wie immer, die Knackpunkte, jeder pokert ja auch und hat seine Lieblingsthemen, die stellt er in Dissens. Man stellt auch teilweise Themen in Dissens, wo man gar keinen Dissens hat, schon alleine, um eine Verhandlungsmasse
Klaus,
zu haben.
Lass uns mal ein bisschen auch über deine Erfahrung sprechen. Ich möchte, also mit anderen Worten, ich möchte mal ein paar Anekdoten hören kommen. Mit wem hast du da gesessen? Wer hat sich gar nicht drauf einlassen können? Wer war echt ein schwieriger Verhandlungspartner? Komm, jetzt lass mal einen blicken. Mach mal die Tür auf.
Ich mach mal die Koalitionsverhandlungen damals noch, wo Merkel Kanzlerin war, da CDU, CSU und SPD. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da waren wir auch eine große Verhandlungskommission. Ich war stellvertretender Parteivorsitzender. Und in der letzten Runde, wo es entschieden werden sollte, da lief das wie folgt ab, dass die ganz kleine Verhandlungsrunde das gemacht hat und wir saßen als Staffage da rum. Nächte, eine ganze Nacht. Ja, so. Ich weiß noch, wir hatten eine sehr schöne Zeit, Frau Bär von der CSU und ich, wir haben uns dann da gegenseitig mal Mut gemacht und die Zeit vertrieben. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
Was heißt als Amma? also Mut gemacht heißt,
naja, wir haben also wirklich auch ein bisschen rumgeblödelt.
Ach so.
Und haben uns gegenseitig unterhalten. Ja, wir saßen da als Staffage darum, weil die eigentlichen Entscheidungen sind in einer kleinen Gruppe gefällt worden. Muss auch so sein, aber wir sollten ja alle dabei sein, weil man muss ja mal wissen, es sollen ja alle mitgenommen werden. Also jetzt hier, es haben ja jetzt über 200 Leute verhandelt in diesen Arbeitsgruppen und die sind die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker. Und die wollen ja alle, dass ihre Themen ganz wichtig sind, oben sind und sich durchsetzen. Das ist ja ein Wahnsinn. Und zum Schluss natürlich die harten Entscheidungen werden getroffen in der ganz kleinen Runde und dann dürfen die anderen zustimmen oder ablehnen.
Und wie war Merkel als Verhandlerin, als Verhandlungspartnerin?
Naja, Merkel war durchaus ja sehr sachlich. Und ja, man muss bei solchen Verhandlungen also erstmal ein gutes Sitzefleisch haben. Man muss Nerven haben.
Die EG macht ja da bis morgens.
Die meisten Entscheidungen werden dann tatsächlich in der Nacht gefällt. Und wer da schwächelt, der hat da eine schlechte Ausgangssituation. Man muss ein Pokerface haben. Und für mich war immer ganz wichtig bei meinen Verhandlungen, dass ich auch meine Karten einschätzen konnte, die ich in der Hand habe.
Und hast du es auch mal erlebt, dass richtig gestritten wurde?
Ja, aber das ist natürlich teilweise auch eine Inszenierung.
Mhm. Ach so?
Ja, also ich weiß noch aus Berliner Zeiten, der Fraktionsvorsitzende der CDU damals, Klaus Landowski, ja, der hatte immer so eine alte Aktentasche immer dabei gehabt. Ich weiß ja nicht, was er da drin hatte. Aber wenn der pokern wollte, dann hat er die Aktentasche gepackt und ist aufgestanden und hat die Tasche genommen. Wir wussten aber immer, der setzt sich auch wieder hin. Ja, so. Dann verpufft das auch ein bisschen. Ne? Zum Schluss werden dann immer noch die Personalien verhandelt. Wer kriegt welches Ressort?
Ah.
Fand so toll, dass jetzt schon einer zurückgetreten ist, obwohl die CSU noch gar nicht das Ressort hat, nämlich das Landwirtschaftsminister.
Ja, genau, habe ich auch gelesen. Aber ich meine auch die Spekulationen, die dann so die Presse auch mutmaßt, wer welches Amt besetzen könnte.
Das gehört dazu. Ja, die haben ja nichts sonst zu tun.
Also. Nee, das gehört dazu, aber manchmal trifft es ja auch wirklich.
Das muss ja aufgehen. Also ich sag mal, wenn die CDU, CSU mit Herrn Merz den Kanzler stellt, dann ist ganz klar, dass die SPD den Vizekanzler stellt. Frage ist aber, welches Ressort hat der? Ist der Außenminister? Mhm. Dann hat er aber in der Innenpolitik gar nichts mehr zu
sagen.
Siehst
du Klingbeil als Außenminister?
Das weiß ich nicht, wie der sich entscheiden wird. Er ist jetzt Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Ist eine mächtige Position. An ihm geht gar kein Weg vorbei. Wenn er Minister werden will, dann wird er es. Pistorius wäre aber auch Verteidigungsminister, Außenminister. Also deshalb kann man ja so bestimmte Sachen abklären.
Ich erlebe dich ja wirklich in allen Bereichen, die wir jetzt miteinander schon erlebt haben, sehr, sehr entspannt, relaxed, sehr zurückgelehnt, auch erst mal gucken, sehr ruhig, besonnen. Also, dass ich mir überlegt habe, man könnte ja eigentlich auch Lebenstipps von dir bekommen. Ja? Das mache ich auch manchmal. Ich rufe dich ja an und sage, wie ist denn? Was sagst denn du dazu? Wenn bei mir die Zündschnur kurz ist, hast du immer noch ganz viel Raum für Ruhe und erstmal angucken. Was hältst du davon, wenn wir für unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Lebenstipps mit Klaus geben? Ja?
Cool mit Klaus.
Lass uns doch mal bei Verhandlungen bleiben. Ich meine, es gibt ja überall Verhandlungen, ja? Ob Eltern mit ihren Kindern verhandeln, ob Beziehungspartner miteinander verhandeln. Lass uns doch mal im persönlicheren Bereich bleiben. Genau, vielleicht kannst du uns deine drei Tipps zu Verhandlungen geben.
Ja, das hängt ja vom Naturell ab. Aber bei mir ist beispielsweise, glaube ich, so eine heitere Gelassenheit einer der wichtigen Punkte, weil dann wird es einfacher. Zweitens, man braucht zum Verhandeln, gerade wenn man erfolgreich verhandeln will, auch ein Pokerface. Also das Gegenüber soll nicht gleich mitbekommen, wo du hin willst. Und drittens, du brauchst eine gute Kondition, gerade jetzt im politischen Bereich, mit Privaten vielleicht nicht, aber bei Gewerkschaftsverhandlungen, Tarifverhandlungen oder eben bei politischen Verhandlungen brauchst du auch eine Kondition. Du brauchst ein Sitzefleisch, weil viele Entscheidungen werden erst in letzter Minute getroffen. Wenn dann die anderen schon genervt sind, sind sie dann auch eher bereit, Kompromisse zu machen. Also da ist man in einer besseren Position, wenn man die Kondition hat, auch noch einen Tag länger zu verhandeln. Ja, man sollte aber auch den Gegner absolut ernst nehmen.
Also respektieren.
Ja, und ihm das Gefühl geben, dass das auf Augenhöhe ist.
Mhm.
Und man sollte auch kompromissbereit sein. Ohne Kompromisse geht es weder im Privaten noch im öffentlichen Bereich.
Also ich fasse mal zusammen. Heiterkeit, also alles nicht so ernst nehmen, nachgeben können, kompromissfähig sein und respektieren.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt,
und Sitzfleisch.
Sitzfleisch auch. Und ja, es ist auch hilfreich, einen Plan B zu haben. Also wenn man etwas fordert und man merkt, da kommt man nicht weiter, sollte man auch schon mal irgendwie sich Gedanken gemacht haben, wie kommt man da raus? Also Plan B. sollte man auch haben.
Guck mal, wenn du mich jetzt so anlächelst, dann habe ich noch nicht mal das Gefühl, dass es ein Gesichtsverlust wäre, wenn man dann sich auf Plan B einließe, sondern da kommen wir dann zu Punkt 1, der Heiterkeit. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das, glaube ich, ist mit der wichtigste Punkt, dass es alles nicht so ernst im Leben ist.
Ja, ich will gar nicht mal Heiterkeit, sondern Gelassenheit.
Gelassenheit.
Heitere Gelassenheit. Das macht das Leben etwas einfacher.
Das finde ich gut. Das gefällt mir. Das sind diese drei Punkte, die ich eigentlich nachvollziehen kann, die ich nur leider nicht beinhalte, wenn ich dann, wie gesagt, mit der Kugelschnur gerade emotional auf Hochbetrieb bin. Weißt du, was mich auch, als wir jetzt heute hierher gefahren sind, standen wir ja auch im Stau.
Zufällig, ne?
Zufällig im Stau. Aber worüber wir uns auch unterhalten haben, über das, was ja so täglich hier so passiert, mit 66 Jahren nochmal Mutter geworden. Nicht zum ersten, nicht zum dritten, sondern zum unfassbaren 10. Mal. Und die kanntest du natürlich auch noch.
Ja, ich habe schon vorher davon gehört, von einem Gynäkologen, der gesagt hat, da ist eine 66-Jährige. Aber er hat keinen Namen gesagt. Und jetzt stand es ja in der Zeitung, dass es Frau Hillebrand ist, die Gott sei Dank ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat. Ich kenne sie. Sie ist ja sehr politisch engagiert. Sie ist
Museumsdirektorin, habe ich gelesen.
Museumsdirektorin am Checkpoint Charlie und hat mit ihrem ersten Mann da dieses Museum aufgebaut und ist eine engagierte Streiterin für die Aufarbeitung.
Klaus, wir reden jetzt von 10 Kindern mit 66.
Ja, deshalb kenne ich sie aber, weil hatte ich viel mit ihr zu tun gehabt. Eine sehr streitfähige Frau, also das muss man sagen. Die ist ja nicht die erste Diskussion, die wir über so späte Schwangerschaften diskutieren. Wir hatten mal auch aus Italien, glaube ich, auch eine über 60-Jährige gehabt. Ja, da kann man dazu stehen, wie man will. Es war jetzt ihre Entscheidung und offensichtlich hat es ja geklappt.
Also, ja, nur dass man das Kind nicht gefragt hat. Ne? Das Kind konnte keine Entscheidung treffen.
Ganz ehrlich. Das kann man aber auch bei jüngeren Eltern auch nicht fragen.
Ist das jetzt wieder cool mit Klaus? Ist das so, dass du in alle Richtungen bist?
Nein, nicht in alle Richtungen, um Gottes Willen. Ich reg mich ja also täglich auch auf. Ich bin nur bei so einem Thema, das ist eine ganz höchstpersönliche Entscheidung, die jetzt die Beteiligten dort treffen müssen. Per se würde man ja eher mit dem Kopf schütteln und sagen, was tut man da dem Kind an? Aber ja, ich will aber nicht von außen mich moralisch äußern zu dieser höchstpersönlichen Entscheidung.
Ja, damit hast du mich. Damit hast du mich tatsächlich gekriegt, finde ich gut. Ich finde es übrigens auch schön, dass das, guck mal, wir haben beide hier unsere Stichworte, ne? Wir lassen zwar hier so laufen über das, was wir uns unterhalten, haben uns aber vorher natürlich auch ein bisschen logischerweise Gedanken gemacht. Der Klaus hat es auf Papier geschrieben. Ich habe es hier in meinem iPad drin stehen. Was hast du denn da noch so alles drauf? Was willst du denn heute unbedingt loswerden?
Naja, wir haben da auch noch mal darüber diskutiert, dass wir doch mal unsere drei Tops und Flops mal irgendwo erörtern.
Ja. Sowas liebe ich.
Unsere Top 3.
Zum Beispiel könnten wir doch heute, ich habe es gestern wieder in der Bahn gemerkt, es ist ein Eldorado an Geräuschquellen. Ich bin ja so ein bisschen geräuschempfindlich, um nicht zu sagen Misophonikerin.
Weißt du, was das ist? Misophonik, nee, habe ich noch nie gehört.
Das ist übersetzt, das ist ein bisschen hart, aber trifft es. Hass auf Geräusche.
Aha.
Ich kann...
Darf ich jetzt denn flüstern?
Naja, nee, sprechen stört mich nicht. Wenn du dabei kauen würdest. Ja, also schmatzen finde ich auch schon schwierig.
Mhm.
Ja, ich habe dich vorhin gefragt, ob du ein Kaugummi möchtest. Und dann habe ich dich angeguckt und gesagt, ich habe dich noch nie Kaugummi kauen sehen.
Nee, mag ich auch nicht. Und vor allen Dingen, wenn die Leute dann ihre Kaugummis denn noch nicht ordnungsgemäß entsorgen, ja, sondern auf das Pflaster oder unter den Tisch oder weiß ich was alles oder am Schuh kleben bleibt, das hasse ich ja überhaupt.
Okay, und ich hasse eben Geräusche. Also ich sitze in der Bahn, hab schon Kopfhörer auf und ich höre es von hinten, geht's los. Da fängt einer an, eine Tüte rauszuholen, so eine Bäckertüte. Mhm. Und ich denke, mein Gott, das Brötchen findet man noch in dieser Tüte. Da muss man noch nicht eine halbe Stunde drin suchen. Und es wird immer lauter, das Geknistere. Ganz schlimm finde ich auch so Wasserflaschen. Hier haben wir doch auch eine. Gib die mal bitte kurz hoch, das Geräusch. Pass auf, ich mache dir das jetzt mal vor. Liebe Misophoniker und Phosikerinnen, jetzt müsst ihr durch. Dieses das geht ja, noch.
Manchmal geht es dann geht wieder auch die Luft da wieder.
Die geht noch, aber weißt du, dann nehmen die einen Schluck. Pass auf, der klingt dann so. Also laut, dann wird wieder zugeschraubt, dann geht das Geknistere dieser Flasche weiter, dann wird wieder aufgeschraubt und wieder nur ein Schluck. Das bringt mich auch um den Verstand. Alle Kaugeräusche, schwierig. Und was hast du? Also alles Geräusche von Menschen. Von Tieren stört mich nichts, von Maschinen auch nicht.
Na, Tiere können auch stören. Also wenn so Pfauen beispielsweise da ihre Laute von sich geben, das kann auch ätzend sein. Na, mich stört Schnarchen beispielsweise, aber so richtig heftiges Schnarchen, wo ganze Wälder umgemietet werden. Angeblich soll ich auch schnarchen, aber das höre ich ja dann ganz selten mal. Das kann schon sehr nerven. Und was mich auch so nervt, bei Fußballspielen beispielsweise, wenn da, jetzt muss ich leider sagen, ohne jetzt sexistisch oder ja, nicht genderkorrekt sein zu wollen, es gibt bestimmte Frauenstimmen, die sich dann in den Kommentaren so überschlagen. Und das ist also, da muss ich sagen, habe ich Schwierigkeiten. Und manchmal ist ja auch die Stille fast nicht zu ertragen. Es gibt ja Orte, wo es ja so still ist, dass man denkt, das stimmt irgendwas nicht.
Das liebe ich aber, die Stille. Ich gehe auch manchmal ins Schweigekloster.
Ins Schweigekloster? Mhm. Jedes Jahr?
Alle 2 Jahre. Ich würde aber gerne jedes Jahr. Aha. So 3 Tage.
Ach, 3 Tage nur.
Naja, das ist für mich schon
eine Herausforderung.
3-4 Meditationen am Tag und dann bist du wirklich, du schweigst. Ja. Das sind viele Menschen und ich liebe das, dass mich auch keiner anspricht, dass man also nicht in den Austausch geht. Und ansonsten, ich habe bei mir im Haus ein Hotel oben, da höre ich jeden Morgen um 6.10 Uhr fangen die an, das Frühstücksbuffet aufzubauen. Da setze ich mir dann auch den Kopfhörer auf. Aber da versuche ich dann positiv darüber nachzudenken, das ist jetzt schön und für die Hotelgäste.
Gehst du denn noch mal frühstücken da oben?
Nee, könnte ich aber.
Ach, könntest du, ne? Siehst du.
Ist auch ganz schön da. Und was ich noch ganz schlimm finde, ist, wenn man so in Sitzungen ist und jemand mit dem Kugelschreiber die ganze Zeit vor sich hin klappert. Kennst du das?
Ja, das kenne ich. Oder auch so manche, die dann, also früher war das jedenfalls so auf so einem Laptop da rumhämmern, ja, so.
Genau.
Das ist auch furchtbar.
Auch ein Lieblingsgeräusch im Zug. So, siehst du, und wenn dann noch einer telefoniert am anderen Ende und da hinten ist noch einer, der einen Schnupfen hat oder auch nicht, weil er einfach nur so Lust hat, die Nase ständig hochzuziehen, dann ist das einfach ein Orchester, ein Konzert, was ich nicht aushalte.
Ja, aber du musst es ja dann aushalten.
Oder wie, ja, aber weißt du, was ich mache? Ich bin ganz unsympathisch. Ich drehe mich dann immer ganz vorwurfsvoll um und gucke. Ich gucke einfach, oh Gott, das ist wirklich unsympathisch. In der Hoffnung, dass es leiser wird, ja. Oder ich mache dann auch mal den Finger auf die Lippen oder ich gehe dann auch mal, oder ich ganz schlimm ist es, wenn jemand laut telefoniert, ich kann dich gerade nicht hören. Nee, ich kann. Und dann sage ich immer, doch, ich höre dich ganz gut. Also ich beantworte immer seine Sätze.
Kann man was gegen machen? Nee.
Kopfhörer. Nee, weißt du, was man machen kann? Ich glaube, man kann es einfach mal akzeptieren. Da so mal gucken, warum ist es jetzt so und dann einfach irgendwann akzeptieren. Vielleicht ist das auch ein guter Weg. Du bist ja da auch, bist du auch nicht so richtig leidend unterwegs.
Naja, also klar, unangenehmer Lärm, der nervt. Aber es ist jetzt nicht bei mir so, dass ich da irgendwelche besonderen Aggressionen da entwickle. Bin eigentlich dann eher sauer, wenn es vermeidbarer Lärm ist. Oder die Leute sich nicht an bestimmte Regeln halten. Früher, als ich noch ein Haus hatte mit Garten, also wenn denn gerade die neuen Nachbarn, ja, die das erste Mal den Garten hatten und so dachten, jetzt kann ich machen, was ich will und dann anfangen, Rasen zu mähen zu unsäglichen Zeiten oder irgendwelche Tätigkeiten da machen, die Lärm verursachen, dann hat man ja auch schon mal geschimpft oder die Nase gerümpft. Aber das schleift sich ja dann irgendwann auch mal ab.
Na gut.
So ist das. Auch in der Großstadt hat man Geräusche, die bleiben.
Ja, und wir beide sind ja Großstadtkinder.
Ja.
Und wir freuen uns über
bewusst.
Den...
Bewusst. Hm?
Was?
Bewusst.
Ja?
Ja, ich bin Großstadtkind bewusst. Also ich hätte ja auch aufs Land ziehen können. Nur wohnte ich in Lichtenrade früher. Also das war ja schon ziemlich Land.
Das eint uns ja beide. Ne? Wir sind beide in Tempelhof geboren. So, und dann haben wir beide in Lichtenrade gewohnt. Und jetzt wohnen wir beide in Charlottenburg. Ich weiß, es ist bei dir Wilmersdorf. Es ist 3 Straßen weiter.
Es ist Wilmersdorf, ja.
So, wollen wir uns weiter hier in Charlottenburg, was ist das jetzt hier, Theodor-Heuss-Platz?
Das ist hier Charlottenburg.
Das ist Charlottenburg, da treffen wir uns jetzt wieder jeden, wir zeichnen mittwochs auf, freitags kommt wieder, dann immer jeden Freitag kommt eine neue Folge.
Ja, darauf freuen wir uns alle, Sie hoffentlich auch.
Und ich freue mich, wie wollen wir es dann hier eigentlich machen? Ich meine, es ist ja ein Podcast, da können wir ja duzen und siezen, ne? Also wir freuen uns auf euch, auf Sie alle und vor allem, wenn ihr uns auch schreibt. Ihr könnt uns auch schreiben, wen wir zum Beispiel mal anrufen sollen. Das wäre auch eine schöne Idee. Macht mal ruhig ein paar Vorschläge. Oder Kommentare, Lob, Kritik, Anmerkung, alles her damit.
Ich habe schon mal gesagt, die Kritik natürlich an Kim, das Lob an mich.
Ja, ich kann das gut ab. Das kann ich gut ab. Mein Lieber, ich finde, es ist für heute alles gesagt. Haut raus, alles her damit. Ich freue mich. So, bis nächste Woche.
Ja, auf jeden Fall. Und weitererzählen.
Weitererzählen, ja, genau.
Kim und Klaus.
Tschüss.
Ciao.
Kim und Klaus, ein Podcast. Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von rbb 888. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wahre Verbrechen aus der Nachbarschaft. Die gibt es im rbb-Podcast Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus Hauptstadt und Umland. Was trieb die Täter an? Und wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Medizinerinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Immer sonntags, alle 14 Tage, eine neue Episode.